Demnächst in Ö1, gleich anschließend in den Dimensionen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro haben Jugendliche für eine nachhaltigere Welt geforscht.
Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Ich muss sagen, mich hat das Projekt ein bisschen wachgerüttelt. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, denke ich mir, brauche ich wirklich die Äpfel aus Südafrika? Muss ich das kaufen?
Rio plus 20. Jugendliche forschen für eine nachhaltigere Welt.
Das Forschen natürlich weckt Interesse nicht natürlich nur an den Naturwissenschaften, sondern generell einer Fragestellung nachzugehen, Antworten zu suchen, das macht natürlich Freude und Spaß und ist sehr förderlich, um Themen zu transportieren.
Eine Sendung von Martin Bernhofer im Rahmen von ÖkoScience, das Ö1 Wissenschaftsjahr.
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 1992 haben sich Jugendliche in österreichischen Forschungseinrichtungen an interdisziplinären Projekten der Nachhaltigkeitsforschung beteiligt und Dokumentationen darüber gestaltet. Die Ergebnisse dieser Initiative des Wissenschaftsministeriums im Rahmen des Förderungsprogrammes Sparkling Science wurden in der vergangenen Woche bei einer Veranstaltung im Radiokulturhaus präsentiert. Wir stellen in der heutigen Sendung einige exemplarische Projekte vor und ziehen ein Resümee.
Das 1950er-Syndrom.
In den 1950er Jahren hat sich die Lebensweise Europas tiefgreifend geändert, wie der Schweizer Umwelthistoriker Christian Pfister schreibt.
Niemals sind so viele Menschen innerhalb einer Generation so schnell wohlhabend geworden. Niemals zuvor hatten sich die Handlungsspielräume breiter Bevölkerungsschichten gleichsam über Nacht so stark erweitert.
Das 1950er-Syndrom, so der Titel eines Aufsatzes von Christian Pfister, beschreibt den enormen Schub an Energieverbrauch, der in diesem Jahrzehnt eingesetzt hat. Verbunden mit dem Traum vom immerwährenden Wachstum und Wohlstand beginnt sich Westeuropa zur Konsumgesellschaft zu wandeln und mit den USA gleichzuziehen. Die bis in die Gegenwart nachwirkende Folge sind aber auch die Anhäufung von Schadstoffen und ein hemmungsloser Verbrauch von Ressourcen. Das 1950er-Syndrom war der Ausgangspunkt für Thomas Bernsteiner, Benjamin Germann, Philipp Bramer und Tobias Wirtmiller. Vier Schüler, die am Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte der Universität Salzburg während ihres Sommerpraktikums ein Forschungsprojekt entwickelt haben. Ihr Bericht darüber wurde als inhaltlich beste Arbeit der Initiative Rio plus 20 mit dem Best Paper Award des Wissenschaftsministeriums ausgezeichnet und zusammen mit weiteren hervorragenden Praktikumsberichten bereits publiziert.
Am Anfang stand das Interesse, sich mit der Umweltgeschichte zu befassen, sich über Nachhaltigkeit ernsthafte Gedanken zu machen und in die Vergangenheit zu reisen, um sich eine Vorstellung von der Zukunft auszumalen.
Das kommt daher eben, dass in den 50er Jahren, also 50er bis 60er, eben Erdöl im Überfluss eben vorhanden war, also generell Rohstoffe, und dass man einfach ziemlich verschwenderisch damit umgegangen ist.
Sagt Philipp Bramer. Für ihr Forschungsprojekt haben die Schüler Interviews mit Zeitzeugen aus Salzburg geführt, in denen es vor allem um Veränderungen im Konsum, im Gebrauch von Alltagsgegenständen, um Reparieren oder Wegwerfen und um Freizeit und Mobilität ab den 1950er Jahren ging. Tobias Wirtmiller.
Man kannte es nicht, dass Produkte gekauft wurden und wieder weggeschmissen worden, wie es in der heutigen Gesellschaft oft ist. Produkte werden absichtlich so produziert, damit sie dann nachher nach einer bestimmten Zeit in Anführungszeichen den Geist aufgeben und man als Konsument dazu gezwungen ist, wieder ein neues Produkt zu kaufen.
Thomas Bernsteiner hat den ehemaligen Verkaufsleiter eines Salzburger Autohauses interviewt, der den Verkaufsboom der 1960er und 70er Jahre als Zeitzeuge erlebt hat.
Vor allem in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahren, hat man richtig eine fast schon Verschwendungssucht bei den Menschen beobachten können, dass man ein Auto, wenn man sich's leisten hat können, nur wegen eines anderen Kühlergrills oder einer anderen Verchromung, hat man sich einfach ein neues Modell gekauft. Das ist heute zwar auch immer noch so, aber bei weitem nicht so wie damals.
Zum Beispiel fiel auf, dass vielen Menschen, die vor den 1950er Jahren geboren wurden, das Wegwerfen von Dingen erst anerzogen werden musste.
Schreiben die jugendlichen Forscher in ihrem Bericht, den sie gemeinsam auf Online-Basis verfasst und redigiert haben. Thomas Bernsteiner.
Früher hat es da einen Werksmeister gegeben, der hat mehr oder weniger alle Modelle gewusst, in- und auswendig gekannt. Wenn da etwas geklopft oder da geknarrt hat, hat er gewusst, der Motor hat einen Schaden oder die Reifen sind falsch gewuchtet. Und jetzt schließt man eigentlich immer ein elektronisches Prüfprogramm an, lässt das eine halbe Stunde laufen und das guckt dann die Ergebnisse aus. Also die persönliche Leistung der Mechaniker wird meist in den Hintergrund gestellt.
Philipp Bramer hat einen ehemaligen Lokführer als Zeitzeugen interviewt.
Deshalb haben wir auch sehr übers Reisen geredet, also den Boom bei den Flugreisen, also dass die Eisenbahn halt irgendwie abgewertet ist und heutzutage einfach viel zu langsam ist, dass es einfach immer schneller gehen muss und natürlich auch viel übers Reparieren. Da hat man dann aufgezählt, also in seinem Haushalt, wie lange die verschiedenen Elektrogeräte gehalten haben, also zum Beispiel Waschmaschine 20 Jahre, Kühlschrank 18 Jahre, Telefon über 10 Jahre, das sind einfach Zahlen, die man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen kann.
Die Historiker Dr. Georg Stöger und Universitätsprofessor Reinhold Reit haben das Projekt zur Umweltgeschichte an der Universität Salzburg betreut. Für Reinhold Reit war es ein wichtiger Aspekt des Forschungspraktikums, Nachhaltigkeit als zentralen Begriff der Umweltgeschichte zu thematisieren und damit verbunden Umweltbildung praxisnah zu vermitteln.
Effizienz ist auch so ein Zentralbegriff, also wie gehen wir mit den Ressourcen um? Seit den 50er Jahren ist der Ressourcenverbrauch exponentiell angestiegen. Da geht es im Kern eigentlich auch um die Lebensdauer der Gebrauchsgüter und hier liegt natürlich auch Stichwort Effizienz ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Das heißt eigentlich, wie lange wollen und können wir diese Güter nutzen?
Um nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen, müsste ein Mentalitätswechsel innerhalb der Gesellschaft stattfinden.
Aus den Folgen des 1950er-Syndroms haben die jungen Umwelthistoriker bei ihrem Praktikum an der Universität Salzburg auch Schlussfolgerungen für die Gegenwart gezogen und Zukunftsvisionen entwickelt. Tobias Wirtmiller.
Was wir herausgearbeitet haben, denken wir, dass ein wesentlicher Schlüssel in der Bildung liegt, dass eine Bildung über die Probleme, die wir jetzt haben, leicht für die Zukunft sehr wesentlich und sehr prägend sein kann. Wir haben jetzt in dem Praktikum eigentlich eine Bildung über die Umweltgeschichte genossen, über Zustände, wie wir sie heute haben und vielleicht, wie wir sie auch lösen können. Und wir glauben eben, dass das eine Veränderung geben könnte, wenn andere Leute, andere junge Menschen eben diese selber Bildung auch genießen können, wenn sie eben auch sich diesen Zuständen eben auch bewusst machen können und selbst auch aus eigener Initiative dann auch etwas verändern möchten.
Heute haben wir das Problem, dass sich kein Fach dezidiert für die Thematik der Nachhaltigkeit zuständig fühlt. Es wäre also an der Zeit, dass man ein eigenes Fach schafft, wenn auch nur ein freiwilliges.
Ich glaube, es muss einfach in werden, dass man sich damit beschäftigt und dass es wirklich in allen Lebensbereichen einfließt, die Nachhaltigkeit, dass man bei Anschaffungen, ob man das ein Produkt kauft, das nicht nur der Preis und die Qualität und das Design und was auch immer da einfließt, sondern auch die Nachhaltigkeit.
Der Umwelthistoriker Georg Stöger hat das Praktikumsprojekt intensiv betreut. Sein Fazit: Es wäre wünschenswert, das Thema Nachhaltigkeit im Schulunterricht nicht nur in der ökologischen, sondern auch in der sozialen und ökonomischen Dimension stärker zu berücksichtigen.
Die Nachhaltigkeit wäre ein schönes Thema, wo man wirklich vernetzt zwischen den Fächern arbeiten könnte und projektorientiert. Ich glaube, was sehr Zentrales ist, dass man sich verabschiedet von diesem klassischen Bildungskanon, von dieser Komplettheit, die man da irgendwie durch die Lehrpläne suggeriert. Also, dass man hingeht mehr zu solchen gesellschaftlichen Fragestellungen und dann halt eben von den unterschiedlichen Fächern einen Input bekommt.
Den Bedarf, die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit als Querschnittsmaterie stärker im Schulunterricht, aber auch an Universitäten zu verankern, sieht der Historiker Reinhold Reit als eine konkrete Schlussfolgerung, die aus dem Forschungspraktikum zum 1950er-Syndrom zu ziehen ist.
Für mich war diese Diskussion von daher auch sehr, sehr spannend zu sehen, dass es darauf ankommt, also in der Umweltbildung so einen gewissen Wissenskanon hier zu forcieren und das vielleicht auch auf verschiedenen Ebenen zu versuchen. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn die Universitäten vorausgehen, dann wenn ein Stoffplan für die Schule entwickelt wird, setzt das natürlich voraus, dass die Lehrenden natürlich ja auch Kenntnis haben, dass sie auch ausgebildet sind in der Richtung. Und ich glaube, da stehen wir am Anfang des Weges, aber den wird man gehen müssen.
Rio 92 Plus, Klimaschutz in Österreich. Eine Bestandsaufnahme durch Schülerinnen des Goethe-Gymnasiums.
Das Goethe-Gymnasium in der Astgasse im 14. Bezirk in Wien hat ein Projekt durchgeführt, an dem sich über 100 Schülerinnen und Schüler beteiligt haben. Ausgehend von der Frage, welchen Beitrag leisten ausgewählte Forschungsinstitutionen in Österreich zum Klimaschutz, haben sich die Jugendlichen in die Thematik Klimaschutz, Klimawandel und Anpassung eingearbeitet, ein Spezialgebiet ausgewählt und Interviews mit Wissenschaftlern und verschiedenen Expertinnen gemacht. Ihre Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurden bei einem professionell organisierten Mini-Umweltkongress an der Schule präsentiert und allgemein verständlich den Mitschülerinnen vermittelt. Hier sind ein paar Beispiele.
Stefanie Stregel: Von den Gasen zum Effekt. Die Treibhausgase und der dadurch verursachte Treibhauseffekt sind entweder natürlichen Ursprungs oder anthropogen verursacht. Der durch die anthropogenen Treibhausgase verursachte Effekt trägt unter anderem Schuld am Klimawandel.
Mein persönliches Fazit ist eben, dass ich erst im Laufe des Projekts gemerkt habe, dass die Forschung wirklich wichtig ist. Früher dachte ich immer, Politik, politische Maßnahmen müssen was bewirken, sie können was bewirken. Aber tatsächlich ist es so, dass allein durch die Forschung eben der Effekt wirklich festgestellt werden kann. Und man kann erst durch die Forschung Technologien entwickeln, die den dann eindämmen, den Effekt.
Dominik Horngacher, Klima- und Energiemodellregionen. Das oberste Ziel der Klima- und Energiemodellregionen ist die Energieautarkie Österreichs. Bei richtiger Anwendung der Umsetzungskonzepte könnte Österreich schon 2050 energieautark sein.
Das war sehr interessant, weil die wenigsten Leute wissen etwas über die Klima- und Energiemodellregionen und dennoch betrifft das 20% der Bevölkerung Österreichs. Und die Zielsetzung von diesen Energiemodellregionen ist eben, dass Umsetzungskonzepte erstellt werden, um Österreich energieautark zu machen. Der Gedanke dahinter ist einfach, Energien optimal und regional besser zu nutzen. Und das kam auch bei den Interviews zu Trage. Es gibt einen Langzeitplan bis 2050, dass diese Pläne umgesetzt werden. Allerdings hängt das nur vom politischen Willen ab.
Gelu Lichtscheidel, Ökostrom. Ökostrom ist Strom aus erneuerbaren Energieträgern wie Wasser, Wind, Sonnenlicht, Biomasse und Erdwärme. EU-weites Ziel ist es, den Ausstoß des CO2, das für die Änderung des Klimas verantwortlich ist, drastisch zu reduzieren.
Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr guten Interviewpartner hatte, der mir sehr viele Folder zum Einlesen gegeben hat. Das war der Herr Dr. Gerald Kinger, er ist bei der EVN. Und er hat mir auf der einen Seite die Pilotanlagen gezeigt, für die er verantwortlich ist, ist in Dürnrohr, und das Kraftwerk Dürnrohr. Nun ist es so, dass dieses Kraftwerk alleine 800 Megawatt erzeugt. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, zum Vergleich bräuchte ich 600 Anlagen, damit ich zur selben Strommenge komme. Und das war für mich der Punkt, der mir gezeigt hat, wie schwer es ist, auf Ökostrom umzusteigen. Also war mein Fazit, für die nächsten Jahre geht es einmal um ein sinnvolles Miteinander, statt entweder oder.
Verena Schweder, Ernährung in Richtung Klimawandel. Die Folgen des Ernährungssektors, in dem die Produktion tierischer Lebensmittel als besonders schädlich gilt, reichen vom Ausstoß klimarelevanter Treibhausgase und Schadstoffträger in die Umwelt über die Minimierung des Ressourcenbestandes bis zu Auswirkungen auf den Gesundheitszustand jedes einzelnen Menschen.
Durch Regionalität werden jetzt die ganzen Transportwege gespart und auch durch Saisonalität werden viele Treibhausgase eingespart. Es gibt halt solche Saisonkalender, an denen man sehen kann, wann welches, sagen wir jetzt, Obst in Österreich erhältlich ist. Und wenn man sich danach richtet, muss man nicht irgendwelche Produkte aus Spanien importieren im Winter. Und Biolandwirtschaft ist auch wichtig, weil die eben Rücksicht auf Artenvielfalt nehmen. Sie sind viel ressourcenschonender, qualitativ hochwertiger und auch biologisch abbaubar, die Düngemittel. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eben die Fleischproduktion. Und zwar ist die Fleischproduktion sehr ressourcenentziehend und damit auch umweltschädlich. Die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch braucht 10.000 Liter Wasser und die Herstellung von einem Kilogramm Gemüse nur 100 Liter Wasser.
Die Chemielehrerin Elisabeth Kulnig hat das Projekt am Goethe-Gymnasium geleitet und die Ergebnisse in einer aufwendigen Dokumentation zum Thema Klimaschutz in Österreich zusammengestellt, die weit über das abgeschlossene Schulprojekt hinaus eine solide Informationsgrundlage darstellt.
Im Grunde genommen hat dieses Projekt gezeigt, wie wichtig es ist, dieses Thema in Schulen zu behandeln, es zu verbreitern auf diese Art und eben die Schüler auf diese zukünftige Entwicklung verstärkt hinzuweisen. Und zwar so hinzuweisen, dass sie aktiv werden in diesem Themenbereich.
Hubert Kopetzky, der Direktor des Goethe-Gymnasiums, zieht Bilanz. Die Durchführung eines solchen Projektes in Kooperation von Wissenschaft und Schule bedeutet einen Mehraufwand, der nur durch besonderes Engagement der Lehrerinnen und Schüler zu bewältigen ist. Die Lernerfahrungen zeigen aber, dass dadurch neues und aktuelles Wissen erschlossen werden kann. Eine Form der Umweltbildung, die weit über den Fachunterricht hinausgeht.
Schulen müssen das lernen und umgehen können damit. Ich halte aber den Wert solcher Projekte für enorm, weil man weit über diesen Tellerrand Schule raussieht, Berufsfelder kennenlernt und sensibilisieren kann für Themen.
Das Projekt Rio Solar.
Das Projekt Rio Solar, das jetzt im September 2012 gestartet wurde, hat im Hintergrund das Motiv, die Solartechnologien, also die Photovoltaik und die Solarthermie, bezüglich ihrer möglichen Entwicklungen in der Zukunft zu untersuchen und auch momentane Kennzahlen zu ermitteln,
sagt Peter Biermeier vom Institut für Sustainable Energy Systems der TU Wien, wo dieses Projekt in Kooperation mit der HTL Wiener Neustadt durchgeführt wird. Rund 20 Schülerinnen und Schüler sind derzeit beteiligt.
Zwei wichtige Punkte sind dabei im Vordergrund. Das ist einerseits die graue Energie und die energetische Rückzahlzeit und andererseits die CO2-Vermeidungskosten.
Graue Energie bezeichnet die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Verkauf und Entsorgung anfällt. Die energetische Rückzahlzeit beschreibt, wie lange ein System in Betrieb sein muss, um sich selbst energetisch zu reproduzieren, also den Energieaufwand für die eigene Herstellung wieder einzubringen.
Diese Kennzahlen waren in der Vergangenheit schlecht verfügbar, beziehungsweise nur in Größenordnungen verfügbar, wie sie eben historisch ermittelbar waren, was den Technologien nicht besonders geholfen hat. Wir wollen diese Informationslücke nun mit dem Projekt Rio Solar schließen und erfassen zunächst einmal die aktuellen Zahlen in diesem Bereich und untersuchen nachher, inwiefern sich diese Technologien noch bis zum Jahr 2030 entwickeln können.
Die Schülerinnen und Schüler untersuchen Anlagen im Umfeld von Wiener Neustadt. Ihre Angaben werden mit den Kennzahlen aus der Literatur verglichen, um neue Entwicklungen analysieren zu können.
Der Mehrwert, den wir uns erwarten, sind ganz einfach Daten und Berechnungen aus diesen Daten heraus, die wir im Zuge dieses Projekts von Seiten der Wissenschaft niemals generieren könnten. Alleine aus dem Grund des zeitlichen Aufwandes bzw. der Arbeiten, die dafür eben im Bereich der Anlagen halt nötig sind.
Stefanie Eisenhuber, Schülerin der 4. Klasse in der HTL Wiener Neustadt.
Wir haben versucht, Anlagen zu finden, die wir auswerten können und versuchen dadurch, die graue Energie zu minimieren. Das ist die Energie, die benötigt wird, um diese Anlage zu erzeugen. Und jetzt ist es schon so, dass man es schafft, sie innerhalb von 2 Jahren oder noch kürzer, dass sie sich revanchiert. Und da die Photovoltaikzellen ca. 25 Jahre oder länger schon halten, ist es dann eine sehr positive Auswirkung. Und so versucht man halt, die anderen Energien, die nicht erneuerbar sind, so zu ersetzen.
Alexander Tomschi aus der 5. Klasse der HTL hat bereits eine Anlage detailliert untersucht.
Wir schauen uns jetzt einmal an, wie viel Energie gebraucht worden ist, um alle notwendigen Bauteile dafür herzustellen. Danach schauen wir uns die Werte an, wie viel wir durch welche Zeit kriegen, die Werte, den Strom und die Wärme und wie lange es dauert, bis sich das reproduziert, bis man wirklich reinen Gewinn daraus erwirtschaften kann.
Praxisbezug, wirtschaftliche Anwendbarkeit, aber auch der Nutzen im Sinn der Nachhaltigkeit sind für Michael Falkner eine Motivation bei diesem Projekt.
Da wir Elektrotechniker sind und uns viel damit befassen und auch der Branchenmarkt der erneuerbaren Energien schon derzeit sehr groß ist, ist das für uns schon ein großes Thema, wo wir natürlich auch mit Interesse dabei wirken.
Die Ergebnisse des Projektes Rio Solar sollen dazu beitragen, eine strategische Einschätzung der untersuchten Technologien vorzunehmen. Damit sollen auch Ansatzpunkte für eine weitere technologische Optimierung gefunden werden, so Peter Biermeier von der TU Wien.
Die Förderung erneuerbarer Energie wird ja recht kontroversiell diskutiert. Meiner Meinung nach führt kein Weg daran vorbei, zum richtigen Zeitpunkt quasi die Entwicklung dieser Technologien und die Forschung in dem Bereich voranzutreiben, weil absehbar ist, dass man in wenigen Jahrzehnten die Verfügbarkeit von diesen Technologien braucht, um eben die Wirtschaftstätigkeit, die Energieversorgung und den gesamten energetischen Umsatz der Gesellschaft abzudecken.
Die HLFS-Ursprung im Zukunftsdialog.
Die HLFS-Ursprung, eine höhere land- und forstwirtschaftliche Schule, liegt bei Elixhausen in der Nähe von Salzburg auf einem Hügel mit Panoramaaussicht auf Untersberg und Salzburger Becken. 16 Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren haben sich hier an einem groß angelegten Interviewprojekt mit dem Titel Zukunftsdialog beteiligt. Die Interviews wurden an den Universitäten in Wien, Salzburg, Innsbruck und Zürich, an der BOKO, dem IST Austria und dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg geführt.
Anknüpfungspunkte sind natürlich einmal die Umwelt gewesen, gesellschaftliche Probleme und Bildungsprobleme,
sagt Philipp Labmeier. Im Rahmen dieses Projektes ist es den Schülerinnen und Schülern gelungen, in kurzer Zeit mit angesehenen Wissenschaftlerinnen Kontakt aufzunehmen, Interviewtermine zu vereinbaren, professionell geführte Interviews inhaltlich fundiert vorzubereiten und alle Gespräche schließlich in einem Band als Zukunftsdialog zu dokumentieren. Bernhard Sterer, Lehrer und Projektleiter.
Wir waren selbst überrascht, in welcher freundlichen Atmosphäre diese Gespräche abgelaufen sind. Und deshalb glaube ich, dass unser Projekt zeigt, wie ungezwungen der Kontakt zwischen Wissenschaft und Schule sein kann.
Eine der Interviewpartnerinnen war die Umweltchemikerin Regina Krachler von der Universität Wien. Markus Fuchsreiter berichtet.
Dort haben wir sehr viel über Moore und den Bezug Moore und Klima geredet. Da eben Moore Kohlenstoffspeicher sind, wird immer wieder versucht, Moore zu renaturieren und somit Kohlenstoffspeicher zu schaffen und den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu reduzieren. Allerdings wäre es sinnvoller, noch erhaltene Moore zu schützen.
Die Schüler haben nicht nur die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit in ihren Interviews behandelt. Sie haben auch Wissenschaftler anderer Disziplinen befragt, so die Molekularbiologin René Schröder zum Thema Lebensqualität ohne Wachstum, wie Philipp Labmeier erzählt.
Es wird gesagt, unsere Gesellschaft basiert jetzt hauptsächlich auf Wachstum, seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem, und es kann nicht mehr so weitergehen. Unsere Gesellschaft ist ein unkontrolliertes Wachstum. Wir haben keine Ressourcen mehr, dieses länger aufrechtzuerhalten. Und es ist wichtig, dass wir jetzt langsam, wie bei einer Zelle, in eine stationäre Phase eintreten, wo das Wachstum gesenkt wird, die Lebensqualität aber dennoch erhalten bleibt.
Dass auch die Grundlagenforschung nicht nur im Bereich der Ökowissenschaften eine wesentliche Voraussetzung für die Bewältigung von Zukunftsfragen ist, haben die Schüler bei ihrem Gespräch mit dem Krebsforscher und Nobelpreisträger Harald Zuhausen erfahren, der ihnen ebenfalls ein Interview gegeben hat. Markus Fuchsreiter.
Die Grundlagenforschung ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeit, da die Grundlagenforschung die neuen Denkweisen und die neuen Methoden für die nachhaltigen Lebensweisen und nachhaltigen Denkweisen liefert. Bei Herrn Professor Zuhausen fiel das Stichwort: Ohne Grundlagenforschung kommen wir nicht an neue Ufer. Und somit sehen wir, dass die Grundlagenforschung eben ein sehr wichtiger Bestandteil für unsere heutige Gesellschaft ist.
Im Interview mit der Ökologin Birgit Schlick-Steiner von der Universität Innsbruck hat Sarah Grabner das Thema Biodiversität behandelt.
Es ist eben die Artenvielfalt, aber nicht nur die Vielfalt unter den Arten, sondern auch die genetische Vielfalt. Wenn eine gewisse genetische Vielfalt vorhanden ist, kann ein Ökosystem viel besser Schäden abpuffern. Und es ist auch viel produktiver. Was wir noch gehört haben, ist, dass wir nicht Regenwälder abroden sollten, da große Vielfalt an Substanzen in Regenwäldern noch vorhanden ist, die möglicherweise für den Menschen sehr gewinnbringend sein könnten.
Im Interview mit dem Salzburger Gletscherforscher Heinz Slupetzky haben die Schüler der HLFS Ursprung den Zusammenhang von Klimawandel und Abschmelzen der Gletscher behandelt. Markus Fuchsreiter.
Der Klimawandel ist in dem Sinn schlecht für die Gletscher, da es im Sommer wärmer wird und die sommerlichen Schneefälle ausbleiben. Dadurch kommt es nicht zu einer neuen geschlossenen Schneedecke. Der Gletscher wird direkt angegriffen, also das Gletschereis wird von der Sonne beschienen und schmilzt. Und sollte es zu sommerlichen Schneefällen kommen, wäre es besser für den Gletscher, da der Gletscher direkt bedeckt ist und nur der Schnee und nicht das Eis schmilzt.
Das Ergebnis der zahlreichen Interviews ist in einer aufwendigen Broschüre dokumentiert. Die Schülerinnen und Schüler haben aus den Begegnungen nicht nur neues Wissen über aktuelle Forschungen zur Nachhaltigkeit, sondern auch viele persönliche Denkanstöße erhalten.
Man merkt, dass es sehr wichtig ist für uns und vor allem unsere Folgegenerationen, was wir heute tun. Und auch wenn etwas vielleicht heute nicht wichtig erscheint oder nur als kleiner Beitrag erscheint, kann er enorm wichtig sein, wenn es viele Menschen tun.
Wir haben einen Einblick in die ganzen Institutionen bekommen. Wie arbeiten die dort? Was finden die heraus? Wie schauen die Leben bei Studenten aus? Und in Bezug auf die Nachhaltigkeit, seit dem Projekt denke ich einfach nach, zum Beispiel, wann ich einkaufen gehe oder ich gehe einfach zu Fuß und fahre mit dem Moped.
Für Bernhard Sterer, Lehrer und Projektleiter, hat der Dialog zwischen Wissenschaft und Schule Denkanstöße für die Gestaltung einer wünschenswerten Zukunft gebracht, die im regulären Fachunterricht nicht zustande gekommen wären.
Ich denke, was mir sehr bedeutend erschienen ist, jetzt in Anbetracht der ganzen Gespräche, ist, dass uns die Diversität ein Anliegen sein sollte auf allen Ebenen, dass uns Vielfalt ein Anliegen sein sollte in Systemen auf allen Ebenen und dass uns auch die Bildung in jeder Hinsicht ein großes Anliegen sein sollte. Denn Nachhaltigkeit ist aufs Allerengste verknüpft mit Wissen und mit Bildung. Und nur indem man sich möglichst viel mit verschiedensten Themen beschäftigt, indem man Denkanstöße einfängt von verschiedensten Seiten, kann man, glaube ich, das Bewusstsein so weit schärfen, dass man nachhaltiger leben kann.
Sie hörten Rio plus 20. Jugendliche forschen für eine nachhaltigere Welt. Eine Sendung im Rahmen von ÖkoScience, das Ö1 Wissenschaftsjahr. Gesprochen haben Ursula Scheidle und Martin Bernhofer, der die Sendung auch gestaltet hat.